Wenn ich sowas mir anschaue aus meinem kleinen Musikreservat, was ich auf meinem Rechner liegen habe, von Zeit zu Zeit Kopfhörer auf, dann fällt es mir immer ganz leicht zu glauben. Er lebt, er lebt, er lebt. Wow, das ist hammermäßig, das geht durch. Und dann bleibt es dann doch wieder, wie ist das mit dem leeren Grab? Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt doch leben. Und dann komme ich dann ganz schnell zu unserer Statistik, mit der ich einläuten will. Habe ich jetzt bei Idea Spektrum gefunden. Dann hat man nämlich bei uns gefragt, wie viel glauben denn überhaupt an die Auferstehung? Ich sag mal, den meisten ist ja irgendwo im christlichen Abendland bekannt das Apostolikum. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und da kommt ja drin vor, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Oh, und dann hat man eine Umfrage gemacht und nur 25% der deutschen Bevölkerung glaubt an die Auferstehung der Toten. Was machen denn die anderen 75? Die sind ja archikniffen, habe ich mir gedacht. Denen fehlt ein Hauch von Offenbarung. Aber was mich dann wirklich geschockt hat, die 18- bis 29-Jährigen, die nehmen den über, die glauben am meisten daran. Und die 60- bis 69-Jährigen haben wir hier so einige, oder 50 bis 69 haben wir hier so einige in dem Alter. Ihr seid diejenigen, die am schwächsten unterwegs seid mit dem Glauben. Und die über 70, die meint man doch, die sind kurz vor der Ewigkeit, Mann, die müssen noch viel mehr Hoffnung haben. Das scheint aber mit jedem Jahr irgendwie zu schwinden. Und dann hat man geguckt, wie sieht das in der Landeskirche aus. Landeskirchlich haben wir 31%, die dran glauben. Die evangelisch-freikirchen, das sind natürlich wir, haha, wir haben 70%. Die Katholiken noch mit 30. Im Islam glaubt man an die Auferstehung mit 45%. Und die Konfessionslosen, die haben nur 9%. Ja, ist eine komische Sache, nicht? Und wir sahen hier so ganz kühn, er ist auferstanden. Und dann kommt er mehr oder weniger dünn zwischen all den kleinen Gesprächen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und man ist sich da wirklich auf einmal nicht so sicher. Und das passiert bei frommen Leuten auch. Und deswegen will ich euch mit auf eine kleine Geschichte nehmen, die ziemlich bekannt ist. Und zwar, zwei Männer verlassen Jerusalem aus Lukas 24. Und ich möchte diese Geschichte mit euch ein bisschen in Etappen lesen und dann einfach ein klein wenig dabei kommentieren. Hier gehe ich also mal los, damit ihr wisst, wo die hinwollten. Da steht nämlich geschrieben, und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, das waren gläubige Leute, das wären also so echte hier aus unserem Kreis gewesen, die man gesagt, ich bin von Neuem geboren, ich bin vielleicht konfirmiert worden, kommuniert worden oder gesegnet worden. Ich bin voll Kanne mit Jesus unterwegs. Ich bete auch immer mal wieder das Vaterunser. So welche waren das? Die waren mit Jesus eine Zeit lang unterwegs und dann gehen sie etwa 60 Stadien, das sind 10 bis 12 Kilometer von Jerusalem nach Emmaus. Nur ist nicht klar, weswegen sie gingen. Vielleicht wollten sie abtauchen, weil sie dachten, wir kommen als nächstes ans Kreuz. Kann natürlich sein, dass sie sagen, in einem Vorort so Potsdam lässt sich leichter überleben als in der Stadtmitte. Es kann auch sein, dass sie auf Geschäftsreise waren und sagen, jetzt sind die Passafeierlichkeiten vorbei, wir müssen wieder arbeiten gehen. Oder man nimmt die Parallelstelle aus Markus, das wird geschrieben, zwei von denen, die mit Jesus waren, die gingen nach Ostern auf ihr Feld. Die mussten vielleicht die Radieschen begießen, ich weiß es nicht. Ist eigentlich auch egal, weil dann fängt es an, interessant zu werden. Und hier lese ich ein bisschen weiter. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen und ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Ich muss auch ehrlich sagen, wir gucken ja zurück, aber wenn ich das noch nie erlebt hätte, dass Jesus auferstanden wäre, dann würde ich sagen, das ist ein Doppelgänger, der mit uns geht. Das ist jetzt sehr lieb ausgedrückt, ihre Augen wurden gehalten. Die haben gedacht, wer ist da, der neben uns geht? Haben sie nicht kapiert? Ich weiß ja nicht, wenn Jesus mal gleich mit dir nach Hause geht oder er sitzt bei dir als Beifahrer im Auto und sagt, fahr mal anständig, ob du glaubst, dass er das ist. Du guckst doch erst mal nach rechts und links. Ich würde das nicht so ohne weiteres geglaubt haben. Und so war das mit denen auch. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Dann geht die Geschichte natürlich weiter. Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, der zweite ist wahrscheinlich wegen Datenschutzgründen rausgenommen worden. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Einige Übersetzungen sagen sogar überantwortet zur Verdammnis. Du kannst verloren gehen, dann kannst du wiedergefunden werden. Aber Verdammnis, dann ist das Urteil gesprochen für Zeit und für Ewigkeit, dass er für die Verdammnis des Todes überfordert worden ist. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren früh morgens beim Grab, fanden seinen Leib nicht und kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebt. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Ich dachte, willkommen im Club. So bin ich manchmal eben auch unterwegs. Ich schaue mir das ganze Elend dieser Zeit an und dann denke ich mir manchmal, dass mein Glaube an den Realitäten der Welt langsam schlaff und leer wird. Ich meine, solange das mich alles nicht persönlich betrifft, kann ich nach außen gucken, dann bin ich sehr glaubensvoll unterwegs, dann bin ich der Pastor, der sonntags bei euch vor der Gemeinde steht und sagt, er lebt, er ist auferstanden, er lebt. Aber wenn dann in der Woche eine Krise kommt, dann frage ich, wo ist denn Jesus? Geht euch das auch so? Die zwei, die hatten Frust. Die waren verzweifelt, sie hatten vielleicht Angst, sie waren hilflos, sie waren verunsichert und vielleicht zutiefst beschämt, weil sie mussten jetzt vor der Verwandtschaft auftreten und sagen, also wir waren mit Feuer und Flamme da, aber jetzt ist er nicht mehr. Und ich frage mich dann manchmal in unserer Zeit, wieso unser Glaube in Deutschland so schwach ist. Wir werden doch in allen möglichen Richtungen versorgt. Die Kühlschränke sind voll, ihr seid alle gut angezogen. Einige von euch haben sogar schon Ostereier mit Maggi heute Morgen gegessen, wie sich dazu gehört zu Ostern. Die haben schon das Leben volle und Kanne genossen, die Sonne, das Grüne, wunderbar. Wir haben Frieden, du kannst sogar barfuß hierher kommen und es macht nichts. Aber es gibt eben die andere Seite, wenn du die Nachrichten anstellst und sagst, okay, was passiert mit meinem Kopf, mit der ganzen Schwierigen dieser Welt, mit den Menschen, die im Schützengraben in der Ukraine, die vielleicht in Bunkern im Gazastreifen, die vielleicht auf der Flucht in Südsudan oder in der Nähe von Ruanda in Zentralafrika unterwegs sind, die mit einmal alles verloren haben. Wie ist es da? Gott, wo bist du? Gott, wo bist du bei den Opfern des Erdbebens in Myanmar, die dann noch mit Bomben gesegnet werden? Gott, wo bist du? Du bist doch der Auferstandene, aber ich sehe dich nicht, ich erlebe dich nicht. Wo bist du? So haben wir oft viele Fragen. Und dann, ich sag mal, wenn es ganz persönlich wird, wenn ein Unfall in deine Familie kommt, wenn auf einmal Krankheit vom Arzt bescheinigt wird. Wenn vielleicht du vom Arzt kommst und er sagt, ja, wenn sie Glück haben, noch ein Jahr. Wo dann die Frage kommt, wo ist er denn? Dann geht's hier oben im Kopfkino los wie bei den Emmaus-Jüngern. Dann lenkst du rum und sagst, okay, ich bin verunsichert. In der Begegnungskirche haben es noch alle gesagt, er lebt, er wahrhaftig, er ist auferstanden, er lebt. Aber komm doch in meine Situation. Merken wir, wenn dann einer der Liebsten in die Ewigkeit abgerufen wird, bevor du gehen darfst und du bist auf einmal alleine, mit deinem Fernseher, mit einem Krimi, den du sowieso nicht mehr sehen kannst, die 100. Leiche an Tag willst du gar nicht mehr erleben. Dann kommt die Frau auf einmal ganz persönlich, wo ist er dann? Dann spielt das Kopfkino auf einmal bei dir eine Riesenrolle, wie bei den Emmaus-Jüngern auch. Da können noch so viele sagen, er ist auferstanden, die Frauen waren am Grab, wir haben das gesehen, da bist du nur noch mehr verunsichert und sagst, wo ist mein Glaube? Kennt ihr sowas? Oder bin da nur ich? Bei mir kommen immer die Schwierigkeiten irgendwann hoch und dann denke ich mir, eigentlich könntest du mal ruhig einschreiten, Herr Jesus, wenn ich an die sexuell geschädigten Kinder denke, wenn ich an die verkauften Frauen denke, Frauenhandel in Deutschland, wir sind einer der Hotspots, wenn ich dran denke, ach, ich will gar nicht weitermachen, vielleicht nur so aus meiner Geschichte raus, ich habe hier noch so ein Bild, Grete Weiser hat man die Dame hier rechts genannt, aus dem Abendfrühstück am Donnerstag im Südstern, die kam immer zum Gottesdienst rein und schrie, diese Ungerechtigkeit, die ist mir so hängen geblieben, diese Ungerechtigkeit. Und hier ist sie fotografiert worden, wie sie bei der Sozialstadträtin von Kreuzberg auftaucht, mit einem Plakat in der Hand und schreit, diese Ungerechtigkeit. Die Frau konnte man manchmal nicht mit 5, 6 Kaffee besänftigen. Dann sprang sie wieder auf, nahm wieder einen Zettel und schrie wieder diese Ungerechtigkeit, weil sie hatte Ungerechtigkeit ohne Ende erlebt. Ich erinnere mich daran, wie ein Mädchen in den Gottesdienst kam. Die saß vor mir und war wie das nackte Elend. Und ich gehe zu ihr hin und will fragen, darf ich für dich beten und will ihr die Hände auflegen. Da schrie sie nur auf und sagt, mich fasst nie wieder ein Mann an. Die brauchte mir gar nichts zu erzählen, diese Ungerechtigkeit. Und dann zu sagen, er ist auferstanden, er lebt, das ist eine harte Nummer, nicht? Oder wenn du momentan in der Krise drin bist, wo dein Glaube schwach geworden ist, wo du dich fragst, wo ist er denn? Und dann vielleicht draußen die Leute noch fragen, und zeig doch mal deinen Gott. Du hast doch Hoffnung, du weißt doch, wo du hingehst. Und dann schaue ich zu den ersten Christen hin und sage, sie haben eine absolut lebendige Erwartung gehabt. Die sind sogar freiwillig in den Märtyrertod gegangen, sage ich mal, weil sie wussten, er lebt wirklich. Und ich frage, wo liegt das Geheimnis? Und das möchte ich mit euch ein klein wenig lüften aus dieser Geschichte heraus. Diese Jungs, die hier gegangen sind, aus welchem Grund auch immer, die waren verzweifelt ohne Ende, weil ihre ganze Hoffnung war innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Stunden gegen Null runtergefahren worden. Die schoben Frust ohne Ende. Sie hatten sogar die Erwartung, dass damit eine Weltrevolution anbrechen würde. Und sie hatten ihre Vorstellung, das fängt damit an, die Römer raus und wir ganz reich. Manche von uns beten ja auch so. Ich erinnere mich noch dran an die Predigt von Thomas, wie er erzählt hat, wie er in der Anklamer Straße damals im Osten, hatten sie aus dem Westen Besuch. Und die hatten ganz stark über die Mission gesprochen und dann gefragt, die Leute, die Jugendlichen, die da waren, wer von euch möchte in die Mission? Und da sind alle Hände hochgegangen, aber die wussten nur, wenn ich in die Mission gehe, dann kann ich in den Westen. So beten wir manchmal, stimmt's? Nur, dass es uns besser geht. Aber wir haben keine Ahnung davon, was es wirklich bedeutet. Und der erste Teil, den ich euch mitgeben will, mitten in der Frustration, mitten in ihrem Unglauben, mitten in ihrem Zweifel taucht Jesus auf. Und da geht es denen wie mir auch. Ich bin noch mitten im Frust gefangen, mitten in meinem eigenen Elend, wo ich sage, warum muss mir das alles passieren? Mach das doch erstmal mit den Schlimmen dieser Welt. Da steht Jesus schon daneben. Und er fragt vielleicht, Paul, was ist denn? Ja, du verstehst überhaupt nichts. Mir geht's gerade so schlecht. Mein Kopfkino. Ich kann abends nicht schlafen, weil ich diese und jene Sorge habe, weil ich mit dem Leben nicht mehr fertig werde und außerdem verstehe ich nicht, was in der Ukraine läuft. Kannst du nicht einfach mal, so wie bei der Rote Cora, so die Spalte aufmachen und die ganzen Kims, Putins oder wie sie alle heißen, einfach im Boden versenken. Das wäre doch mal was, Herr Jesus. Dann würde ich auch eher noch an dich glauben, aber momentan bin ich gefrustet. Ich würde das als Pastor natürlich nie so sagen. Aber manchmal denke ich mir, warum bin ich als Elender eigentlich übrig geblieben? Warum muss ich die Suppe auslöffeln? Bin ich nur so oder seid ihr auch so? Ihr guckt mich alle so an, lasst ihn mal ruhig mal weiter erzählen oder so. Aber ich will dir was sagen. Du wirst in Situationen hineinkommen, wo dein Glaube auch erschüttert wird. Das lese ich in der Bibel. Das geht mal ganz schnell. Dann siehst du ganz blass aus. Aber dann darf ich dir als erstes sagen, wenn dein Kopfkino dir noch sagt, alles ist bescheuert, alles ist doof, alles ist krass, alles, ich will nicht mehr, am besten Entrückung. Dann steht Jesus schon neben dir. Und weil du so negativ drauf bist in dem Moment, weil du so realistisch unterwegs bist, weil du die Probleme alle benennen kannst, siehst du ihn mit deinen eigenen Augen nicht. Du stellst dich wirklich doof an und dann kannst du hier in den Gottesdienst kommen und dann sitzt du hier, dann schreien die alle, er ist wahrhaftig auferstanden und sagt, die haben alle einen Knall. Ja, so weit geht das. Aber die Frage ist, wie geht das denn jetzt hier weiter? Jesus, welche Antwort gibst du denn? Und das ist schön, dass die Geschichte weitergeht. Jesu Antwort Nummer 1, er schöpft den Trost aus der Bibel. Und er sprach zu ihnen, oh, ihr unverständigen Ungelehrten, wie ist doch euer Herz so träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das wird eine Stunde gewesen sein. Vielleicht hat er angefangen mit... Und habe ich die erste Mose 3,15. Wer weiß, was da steht? Das ist eine der klassischen Stellen über Jesus. Da steht geschrieben, dass die Schlange den Kopf zertreten bekommen wird. Ist doch hammermäßig, oder? Und dann geht er mit ihnen durch, vielleicht bis hin zu Jesaja 53 für das Gotteslamm, das geschlachtet worden ist für unsere Sünden. Hey, das musst du nachlesen. Ich habe ja nur so ein paar Sachen rausgesucht mit Schriftstellen. Die will ich jetzt nicht alle mit euch durchkauen. Aber wer die nachher haben will, die gebe ich ihm gerne. Oder noch besser, mach mal eine kleine Studie. Es gibt Theologen, die sagen, in jedem Kapitel der Bibel ist einmal Jesus bezeugt. Dann habe ich mich sofort gefragt, in den Geschlechtsregister? Ja, vielleicht steht er von Anfang an, war er da oder so. Ich weiß das nicht. Die überschlage ich immer beim Lesen, weil die sind so schwierig auszusprechen. Er fängt also an und sagt, der erste Teil, mit dem ich dir helfen will, damit du wieder auf den Boden der Tatsachen kommst, ist, ich nehme dich an der Hand und ich nehme dich in das Geschehen, in das Heilsgeschehen der Bibel mit auf den Weg. Er offenbart ihnen letzten Endes das Geheimnis vom Königreich Gottes. Und darüber nachzudenken, das war die Botschaft vom Herrn Jesus von Anfang bis Ende. Er hat über das Königreich Gottes gesprochen. Und er hat ihnen Folgendes klargemacht. Ich bringe das mal jetzt auf den Punkt, ohne die Bibelstellen alle herauszubringen. Er hat ihnen gesagt, das Erste, was ihr verstehen müsst, ihr, die ihr in Trübsal seid, das Reich Gottes ist immer da, wo Gott herrscht. Und er hat ihnen gesagt, aus den Schriften von den Propheten, er ist immer noch in Kontrolle. Ihr seht das ganze Elend in dieser Welt, das ist richtig, weil ihr das seht. Der Teufel ist immer noch unterwegs, er macht immer noch alle möglichen Schlechtigkeiten. Aber sagt mal, ich bin in Kontrolle. Das ist der erste Teil, den er ihnen klar macht von den Propheten, das Reich Gottes. Ich bin da, ich bin da, ich bin immer noch Kontrolle. Das Reich Gottes ist da. Und wo du jemanden, der in Not ist, ein Glas Wasser gibst, da ist das Reich Gottes dicht herbeigekommen. Wo du jemanden tröstest, der in tiefem Elend ist, da ist das Reich Gottes ganz dicht herbeigekommen. Weil da anfängt Gott zu herrschen, weil du kannst nicht trösten, du kannst nichts verschenken, ohne dass er dir die Gnade dazu gibt. Ich hoffe, dass wir diesen Osterfrieden heute noch genießen, wenn wir gleich beim Kaffee sind, wenn wir austauschen, dass du Geist der Ermutigung hast und sagst, das Königreich ist nahe herbeigekommen, auch wenn du das Elend noch siehst oder vielleicht mit beiden Füßen noch im Schlamm steckst. Das Zweite, was Jesus ihnen klar macht über das Reich Gottes, das habe ich versucht auswendig zu lernen. Die Thesen habe ich geklaut von jemandem, der eine gute Predigt darüber gehalten hat. Aber ich finde das so ideal. Er sagt, gib Acht, ihr Emmaus-Jünger, ihr, die ihr das Elend seht. Das Reich Gottes fängt immer ganz klein an. Es kommt nicht mit einem Peng, dann ist es da. Wir erwarten immer, dass wenn das Elend kommt, dass da ein paar Engel mit Trompeten kommen sollen. Hallo, Halleluja! Und dann ist alles in Ordnung. Sondern es fängt ganz, ganz klein an. Auf einen Esel, der einreitet. Auf jemanden, der gekreuzigt wird, weil man denkt, da ist man ihn los. Es fängt ganz klein an. Ganz unscheinbar. Am Ende der Welt. Nicht in Rom. Nicht in Moskau. Nicht in der Hauptstadt von Nordkorea, nicht in Peking, nicht in Washington, nicht in Berlin. Es fängt ganz klein an, unscheinbar. Und er macht den Emmaus-Jüngern klar, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es hat begonnen. Es hat begonnen mit der Auferstehung der Toten. Es hat begonnen. Das Reich Gottes passiert. Das Reich Gottes ist unterwegs. Und das Dritte, was er sagt, es breitet sich von innen nach außen aus und wird nicht aufzuhalten sein. Was heißt das? Der Jesus kommt und legt in deiner Trübsal, in deiner Schwierigkeit ein kleines Senfkorn rein und sagt, ich bin für dich da. Sieht keiner, du hast das ganze Elend noch an der Hacke. Und plötzlich weißt du, er ist schon da. Das kommt nicht mit Spektakel, wo er dich schüttelt und sagt, nur glaub endlich. Das fängt ganz langsam in ihnen an und wächst und wächst und wächst und dann wird Glaube freigesetzt. Reich Gottes ist wie mit einem kleinen Senfkorn, das hineingelegt wird in dein Herz, nicht mit äußerer Macht. Das Reich Gottes kommt nicht, indem die Fürsten dieser Welt abgesetzt werden. Das Reich Gottes kommt, wenn sich deine Lebenssituation von innen nach außen verändert. Dass du auf einmal wieder glauben kannst, du bist zutiefst geliebt, du bist zutiefst angenommen, er ist mit dir unterwegs. Was für eine Botschaft, die er ihnen vermittelt, von den Propheten angefangen, vom ersten Buch Mose bis zum Ende des Alten Testaments, das Neue fängt ja erst an mit der Auferstehung, mit der Kreuzigung und Auferstehung. Alles andere war ja noch Altes Testament. Jesus kommt und nimmt sich unser Elend an. Und wie steht es in den Propheten? Ich sah dich in deinem Elend und sprach zu dir, du sollst leben. Merkt ihr, das kannst du hören, aber solange das nicht hier innen langsam anfängt zu wachsen, passiert ja nichts. Dann wirst du nur weiter über das Elend klagen. Da bist du in guter Berliner Tradition. Wir finden ja immer was, wo wir drüber meckern können. Aber vielleicht wächst daraus was ganz Tiefes raus. Jesus nimmt die beiden Emmaus-Jünger und macht ihnen die Größe und die Schönheit vom Reich Gottes ganz neu klar. Was für ein Segen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. Könnt ihr noch? Da kommt kein Amen, also dann mache ich trotzdem weiter. Und dann passiert es. Er offenbart sich selbst. Bisher haben sie nur gehört, das Reich Gottes. Sie merken, das werdet ihr gleich hören im Text nochmal, wo sie dann sagen, das Herz brennt irgendwo. Es tut momentan ganz gut, dass ich geliebt werde, obwohl alles blöde ist. Und jetzt kommen sie und nähern sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Jetzt hatte ich überlegt, wir machen mal das Lied. Herr, bleibe bei uns. Ja, das kann man ja schön, aber machen wir nicht. Aber hier können wir uns daraus lernen. Wenn du merkst, dass es innerlich brennt, Du kannst einfach weitermachen, kannst ihn weitergehen lassen oder zu sagen, Herr, komm in mir wohnen. Du kannst es zum Gebet machen, was die Emmaus-Jünger hier sagen. Komm, bleib bei uns. Ich brauche das. Das reicht mir nicht ein Gottesdienst am Ostermorgen. Ich brauche das in meinem Leben. Komm. Wenn du das nicht machst, geht er weiter. Der findet genug andere, die im Elend sind. Die in Schuld und Sünde und allem möglichen Chaos verstrickt sind, nicht wissen, was rechts und links ist. Und dann passiert dieses Gigantische. Und als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Baguette, nahm er das Brot. Ist jetzt kein Abendmahl, nicht? Aber ich denke, das erste Mal, was durchgeht, dass Herr Jesus vielleicht über das Brot des Lebens gesprochen hat. Ich bin das Brot des Lebens. Also das Brot nahm und sagt, ich danke dir, Vater Gott, dass du größer bist als der Kreuzestod. Ich danke dir, dass du selbst zwei Jungs, die müde von Jerusalem nach Emmaus gehst, tröstest und aufbaust. Ich danke dir, Herr, dass du heute hier bist bei denen, die wenig Hoffnung haben, die resigniert sind in ihrem Glauben, obwohl sie alles schon wissen. Ich danke dir, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist. Und er bricht dieses Brot und reicht es ihnen. Aber die tiefe Symbolik liegt da drin. Er verschenkt sich in diesem Moment. Er nimmt dieses Brot, er ist das Brot des Lebens und verschenkt sich zu 100% an zwei unverständige, mitten im Chaos sich befindenden Menschen. Wenn ich mir über Ostern was für uns, für dich wünsche, dass du merkst, wie sein Leib für dich gegeben worden ist. Dass du merkst, er gibt nicht nur ein brennendes Herz, sondern er gibt dir Nahrung zum Leben. Und das Interessante ist, bei diesem einfachen Tischgebet, was nicht dokumentiert ist, aber das Brot ist benannt, da plötzlich verstehen sie, wer er ist. Jesus offenbart sich ihnen als der Auferstandene, der lebendige Sohn Gottes, der nicht nur fromme Worte aus der Bibel zitieren kann, sondern der sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin für dich da. Ist das eine Botschaft? Ist das eine Osterbotschaft? Er sagt nicht nur, ihr müsst alle sagen, er ist wahrhaftig auferstanden, ihr dürft es erleben. Paul, hast du das verstanden? Ja, noch nicht so ganz. Was für ein Name. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot und sprach den Segen und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Ja, der hatte noch andere stark zu machen, deswegen, vielleicht ging das noch nicht mit der Allgegenwärtigkeit, weil Pfingsten war ja noch nicht. Er offenbart sich selbst. Man kann ihn einladen, zu bleiben. Du kannst ihn wieder gehen lassen oder du kannst sagen, nee, Jesus, so haben wir nicht gewettet, bleib bei mir. Es will Abend werden und ich sage euch was, wenn die Zeiten schwieriger werden, ist dieses Gebet mehr denn je wichtig. Und auch wenn es vielleicht an dein Lebensende geht und du immer krachiger wirst, wenn es immer schwieriger wird, wenn du vielleicht zu den wenigen noch gehörst, die wirklich an die Auferstehung des Toten, der Toten glauben, dann brauchst du diese Hoffnung mehr denn je, dass er kommt und das Brot für dich bricht. Und dann geht die Geschichte weiter. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Und dann kommt die Antwort Nummer 3. Und die gehört auch noch dazu. Während sie aber noch davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er sprach zu ihnen: Shalom, Friede sei mit euch. Wir alle kennen aus dem Kindergottesdienst mit Sicherheit die Geschichte, wo Jesus im Boot schläft, die Wellen gehen hoch, das Boot säuft ab und die Jünger regen sich darüber auf, dass der pennt. Sie gehen hin und wecken ihn und er steht auf und er gebietet Wind und Wellen. Aus vielen Geschichten, die ich gehört habe und aus vielen Geschichten, die ich erlebt habe. Es gibt Zeiten, wo es mir so gut geht, wo ich sage, naja, eigentlich komme ich auch gut ohne ihn aus. Läuft ja alles. Aber spätestens dann, wenn es mal eng wird, wenn wirklich was vor deiner Tür steht, wo du absolut ratlos bist, dann zu wissen, er ist schon da. Das erleben die mitten in dieser Sache und dann spricht er, Friede sei mit dir. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Wiedergängerphänomen, haben sie wahrscheinlich auch schon mal was von gehört. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum zeigt ihr Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und wenn er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Ich habe diese Geschichte in der Vorbereitung für den Gottesdienst mehrfach gelesen, einmal laut. Und während ich sie laut gelesen habe, saß ich auf dem Heimtrainer, habe mein iPad angemacht und die Geschichte laut gelesen. Da merkte ich auf einmal, er ist da beim Lesen des Wortes und er sagt, Shalom, Paul, ich habe dich lieb. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir unterwegs sein. Jesu Antwort Nummer 3, auch wieder so eine Ich-Bin-Stelle. Ich bin für dich da. Und die letzte Antwort, die Jesus ihnen gibt, das ist es für uns, die wir schon so richtig Bescheid wissen, die wir schon voll im Dampf stehen. Trag die Osterbotschaft hinaus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und im Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, zum wiederholten Male, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen davon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also wir warten noch auf Pfingsten. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, hey, die Botschaft von Ostern ist nicht nur, er ist auferstanden, er lebt, sondern er ist auferstanden für dich, damit du leben kannst. Und das fängt damit an, indem ich sage, Herr, bleibe bei mir. Teil 1, Teil 2, zur Vergebung der Sünden. Wo immer du krumm unterwegs warst, wo immer du Mist gebaut hast, du darfst kommen und darfst ihn annehmen. Er ist für dich da. Er grenzt dich nicht aus, weil du unverständlich bist, weil du keine Ahnung hast, weil du zu doof bist, weil du auch nicht wirklich glaubst, dass er auferstanden ist und lebt. Und deswegen ist die Botschaft heute nicht nur, er ist für dich da, sondern er ist auch da und streckt seine Hände zu dir aus und sagt, hier bin ich, selbst wenn du nicht nach seinem Namen fragst, wie die Schrift es sagt. Du darfst kommen und hast heute Vergebung deiner Schuld empfangen, weil er ist auferstanden und er lebt. Er möchte dich satt machen am inwendigen Menschen. So darfst du kommen und schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Du darfst kommen und das merken, wie er das Brot des Lebens für dich segnet, dass du heute rausgehen kannst und nicht nur gerufen hast, er ist wahrhaftig auferstanden und hast es nicht richtig geglaubt, sondern dass du es leben kannst. Ich möchte euch mit den Emmaus-Jüngern unterwegs sein lassen. Für alle die, die in Zweifel kommen, weil Schwierigkeiten da sind, ist nicht schlimm. Sprich's aus, Jesus geht schon mit dir. Er hört zu. Und wenn du ihn einlädst, wird er bei dir innehalten. Jetzt sagen wir, müssen erstmal klar Schiff machen. Dann kommt er und begegnet dir. Das ist dann Ostern. Das ist Ostern, wenn er dir begegnet. Amen.